Predigttext für heute Abend ist aus Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Epheser 5, Verse 21 bis 33. Und während ihr vielleicht in euren Bibeln aufschlagt, lasst mich die Chance nutzen, um mich für die Einladung zu bedanken. Ein Privileg, hier sein zu dürfen. Es ist eine Freude, unter Geschwistern zu sein, mit Geschwistern Zeit zu verbringen, das Wort Gottes zu euch zu bringen. Ich möchte die Chance auch nutzen, um euch Grüße mitzugeben oder mitzuteilen aus Berlin, von den Heiligen dort, von unserer Gemeinde dort. Wir sind verbunden durch den Glauben, durch denselben Glauben, den wir bekennen, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und wir freuen uns immer, von euch zu hören, von der Gemeinschaft mit euch zu hören. Dann lasst uns lesen. Ich lese uns das Wort Gottes aus Epheser 5, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Dann lasst uns beten. Ewiger, heiliger Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und so beten wir, ewiger Gott, heute Abend, dass du durch deinen Heiligen Geist diesen unvergänglichen Samen in uns erneut zum Aufblühen bringst. Dass dein Wort, Herr, uns Weisheit gibt, Erkenntnis deiner selbst, uns heiligt und uns mehr Freude an dir und dem ewigen Evangelium schenkt. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, sind im Prinzip der Übergang zu einem neuen Abschnitt im Epheserbrief. Die letzten Verse haben sich mit Anbetung, mit Gottesdienst beschäftigt. Und jetzt sehen wir ein Stück weit wieder unseren Alltag, wie wir leben sollen als Christen in dieser Welt. Ich denke, am Jahresanfang, schließlich erst der zweite Sonntag in diesem Jahr, ist es gut, sich mit den einfachen Dingen wieder zu beschäftigen, sich daran zu erinnern, worum es im christlichen Leben geht, die Grundlagen unseres Lebens. Und eine dieser Grundlagen ist letzten Endes Unterordnung im weitesten Sinne. Wir werden heute nur die Ehe betrachten, aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr die Abschnitte danach lesen. Es geht im Kern immer um das Thema Unterordnung. Paulus nutzt hier das fünfte Gebot und zeigt uns, was es praktisch im Leben bedeutet. Seht ihr, in Kapitel 6, Vers 1 heißt es: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dieses Gebot ist die Grundlage für alle Beziehungen. Warum beginnt Paulus aber dann nicht mit diesem Gebot, sondern er spricht zuerst von der Ehe und zitiert danach dieses Gebot? Meine demütige Meinung ist, dass die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau die fundamentalste Beziehung ist, die wir auf dieser Erde haben. Die wichtigste Beziehung, die Menschen untereinander auf dieser Erde haben. Und danach kommen die anderen Beziehungen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Kindern. Oder Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber unabhängig davon steht über allen diesen Beziehungen diese eine Überschrift in Vers 21: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das ist eine Aufforderung für uns alle, für die gesamte Gemeinde, für die Verheirateten und Unverheirateten, für die Kinder, für die ohne Kinder, für alle. Wir sollen uns alle uns gegenseitig unterordnen. Aber heute wollen wir besonders die Ehe betrachten. Und eine Frage muss man immer stellen: Was ist aber mit den Unverheirateten? Die Kinder, diejenigen, die noch nicht geheiratet haben, diejenigen, die vielleicht im Moment gar nicht heiraten wollen, weil die Lebenssituation es nicht zulässt, die keinen Partner gefunden haben. Was können diese Leute aus diesem Abschnitt mitnehmen? Und ich glaube, mehr, als man manchmal denkt. Weil es kein Eheseminar ist, was ich heute Abend machen möchte, sondern es ist vor allem eine Auslegung des Evangeliums, die uns Paulus gibt. Paulus sagt uns, die Beziehung in einer Ehe ist eine direkte Anwendung des Evangeliums. Und deswegen ist der Titel heute Abend der Predigt: Mein Erlöser, mein Ehepartner und ich. Mein Erlöser, mein Ehepartner und ich. Und wir werden drei Punkte haben: Unterordnung, Liebe und als drittes Einheit. Unterordnung, Liebe, Einheit. Und wir beginnen gleich mit dem ersten, unangenehmsten Punkt, gleich aus dem Weg schaffen: Unterordnung. Allein schon Wörter wie Gehorsam oder Unterordnung bringen Gänsehaut mit sich. Es sind Wörter, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen dürfte. Weil unser größtes Ideal, was wir heutzutage haben, ist doch Freiheit. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig Freiheit uns geworden ist, wo wir sie nicht mehr hatten. Und wir können doch jetzt nicht von Unterordnung reden. Vor allem so, wie es hier steht, ist das nicht letztens ein frauenfeindliches Bild, was wir damit vermitteln, wenn wir über Unterordnung innerhalb der Ehe reden. Natürlich ist die Antwort nein. Es ist Gottes Wahrheit. Es ist Gottes Wort, und Gottes Wort ist niemals menschenfeindlich, geschweige denn frauenfeindlich. Und dennoch, wenn wir solche Abschnitte ernst nehmen, ist das das Argument, was uns entgegengebracht wird. Es ist frauenfeindlich, es ist überholt, ihr vertritt ein Menschenbild der 50er Jahre, alles ist gar nicht mehr aktuell, es passt nicht mehr in unsere Zeit, aber wir interessieren uns nicht für ein Menschenbild des letzten Jahrhunderts oder ein Frauenbild des letzten Jahrhunderts. Wir interessieren uns für das, was das Wort Gottes lehrt. Und Paulus hat sich nicht dafür interessiert, was die kulturellen Maßstäbe seiner Zeit waren, weil er beginnt sein Argument ganz woanders. Er beginnt sein Argument in der Schöpfung. Er sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Und das ist eine klassische Sprache in der Schrift, die auf die Schöpfung zurückgeht. Am Beginn der Menschheit. Und bevor wir dorthin gehen, lass uns festhalten, was wir nicht glauben, wenn wir hier von Haupt- und Unterordnung reden. Wir glauben nicht, dass die Frau das kleine Dummerchen ist, das am besten nur im Haushalt am Herd steht und sich um die Kinder kümmert und ansonsten die Klappe zu halten hat. Die Bibel gibt uns ein anderes Frauenbild, ein Frauenbild, in der die Frau mit sehr hohen Tönen gelobt wird, wo ihr sehr viel Wert beigemessen wird. Im Galaterbrief sagt Paulus sogar, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in Christus. Männer sind nicht einfach die besseren Geschöpfe. Männer und Frauen werden in der Bibel als gleichwertig betrachtet. Und dennoch finden wir Unterschiede. Unterschiede, die heutzutage verneint werden, Unterschiede, die heutzutage als überholt betrachtet werden, aber Unterschiede, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. Gott hat die Rippe des Mannes genommen und er hat daraus die Frau geformt. Und er hat sie als Gehilfin, als Hilfe gegeben, nicht als Sklavin, nicht als Dienerin, als Hilfe. Die Frau sollte dem Mann helfen, sie sollte ihn unterstützen. Gott hatte Adam einen Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen, die Tiere zu benennen, den Garten auszuweiten. Und der Mann hat dabei eine Hilfe gebraucht. Und diese Hilfe war seine Frau. Aber was genau meint Paulus jetzt, wenn er von Unterordnung spricht? Wir wissen, die Frau ist dem Mann gleichwertig. Sie ist nicht etwas Schlechteres, qualitativ Niedrigeres. Und dennoch haben wir immer noch nicht definiert, was Unterordnung wirklich bedeutet. Und die Antwort ist so einfach, wie sie unangenehm für uns ist. Weil Unterordnung im Griechischen heißt einfach Gehorsam. Es heißt zu gehorchen. Und das klingt hart und unangenehm. Aber unterordnen bedeutet, sich dem Mann zu gehorchen. Und versteht mich nicht falsch, die Ehe ist eine Partnerschaft. Es ist eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Wenn es nur darum geht, dass die Frau tut, was der Mann will, dann müssten wir keine Ehegelübde von der Frau abnehmen, dass sie treu sein will und ihm dienen will, bis der Tod sie scheidet, weil dann ist ihre Meinung sowieso egal. Die Ehe ist eine Partnerschaft, man sollte die Dinge besprechen, man sollte, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, sich hinsetzen und die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Man sollte darüber beten. Aber am Ende zeigt uns die Bibel immer wieder, dass wenn der Mann eine Entscheidung getroffen hat, die Frau diese Entscheidung mittragen sollte. Das ist keine einfache Wahrheit. Schon als Kinder fällt es uns schwer, die Entscheidungen, die unsere Eltern treffen, anzunehmen. Und ich bin mir bewusst, dass es den Frauen manchmal schwerfällt, die Entscheidung ihrer Männer zu akzeptieren. Und natürlich gibt es Grenzen. Wenn der Mann dich auffordert zu sündigen, hast du ein Recht, ungehorsam zu sein. Wenn dein Mann dich falsch behandelt, musst du das nicht ertragen. Aber wenn du die Entscheidung nicht nachvollziehen kannst, heißt es nicht, dass sie deswegen falsch ist und du sie deshalb nicht mittragen solltest. Das ist Unterordnung. Die Autorität des Mannes zu akzeptieren und sich der zu unterstellen, auf den besten, in der besten möglichen Form. Der Text gibt uns noch eine wichtige Wahrheit über Unterordnung mit, nämlich die einfache Wahrheit, dass die Unterordnung etwas ist, was die Frau tut, freiwillig. Nicht im Sinne von, die Frau sucht sich aus, ob sie gehorsam sein will oder nicht, ob sie sich unterordnen will oder nicht. Aber in Vers 24 sagt Paulus, die Frau ordne sich unter, so wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Und wir als Gemeinde Jesu Christi, wir sind gerne gehorsam. Wir ordnen uns gerne unter. Es ist unser Ausdruck der Liebe zu Christus. Jesus selbst hat gesagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir verstanden haben, was Christus für uns getan hat, dann wollen wir ihm gerne dienen und gehorsam sein. Und die Liebe der Frau zeigt sich, indem sie sich dem Mann unterordnet. Und die grammatische Form im Griechischen unterstützt es. Wir könnten den Vers übersetzen mit, ihr Frauen ordnet euch selbst euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Das ist etwas, was man sich selbst antut, was man freiwillig tut. Wir haben also gesehen, Unterordnung bedeutet, sich dem Mann zu unterstellen, ihm gehorsam zu sein, auch wenn man nicht alles nachvollziehen kann. Es ist etwas, was die Frau freiwillig tut. Und dann sehen wir, dass es letzten Endes eben die direkte Anwendung des Evangeliums ist. Wenn sich die Gemeinde Christus unterordnet, dann ordnet sich die Frau dem Mann unter. Wenn die Frauen sich ihren Ehemännern unterordnen, zeigen sie dadurch eine Anwendung, ein Bild des Evangeliums in dieser Welt, in der all dies über den Haufen geworfen ist. Wo Unterordnung überhaupt nichts Ehrenwertes mehr ist, sondern einfach nur noch Rebellion an den Tag gelegt wird. Es ist keine einfache Wahrheit. Es ist keine angenehme Wahrheit. Es ist nichts, was wir hören wollen. Und es ist, glaube ich, in einer Zeit, in der man nur noch über Emanzipation redet, ist eine Herausforderung für die meisten Frauen. Weil es gegen unsere Zeit ist. Aber ich glaube, wenn wir den Text richtig verstehen wollen, dann sehen wir, dass die größere Verantwortung in allem beim Mann liegt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Nachmittag. Wir hatten Unterordnung und als zweites Liebe. Liebe. Und das ist wieder eine direkte Anwendung des Evangeliums. Der Mann führt seine Frau, wie Christus seine Gemeinde führt. Er soll seine Frau lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und Paulus ist hier sehr, sehr praktisch in diesem Abschnitt. Er gibt uns mehrere Anwendungen, wie wir das tun sollen. Das erste, wovon er spricht, ist Hingabe. Er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist etwas, was wir erstmal sinken lassen müssen. Worüber wir erstmal nachdenken müssen. Christus hat sich für seine Gemeinde hingegeben. Christus ist nicht gekommen, um ein bisschen was für uns sauber zu machen und zu klären und fertig zu kriegen. Er hat sich erniedrigt, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und hat menschliche Natur angenommen, um uns zu dienen. Er ist zu uns auf die Erde gekommen, um zu leiden. Wenn wir von der Erniedrigung Christi sprechen, dann sprechen wir nicht erst von seinem Leiden unter Pontius Pilatus, sondern ab dem Zeitpunkt, ab dem er Mensch geworden ist, hat er sich erniedrigt für uns. Und das Problem ist, dass diese Verse, die wir hier lesen, oft falsch ausgenutzt werden. Die Frau muss alles tun, damit der Mann seine Karriere verwirklichen kann. Und natürlich soll der Mann seiner Frau, dem Mann den Rücken stärken. Aber der Mann soll bereit sein zu leiden, damit es seiner Frau gut geht. Christus hat sein Leben geopfert, hat sich als Opfer für seine Braut gegeben. Und so sollen wir unsere Frauen lieben. Wir sollen bereit sein, alles für sie zu opfern, alles hinzugeben. Hobbys, Freizeit und im schlimmsten Fall unser eigenes Leben. Zum Schutz und zum Wohl unserer Frau. Und das hängt direkt mit der zweiten Anwendung zusammen, die uns Paulus gibt, nämlich, dass wir uns um unsere Frauen kümmern. Vers 26 und Vers 27 sagen, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe. Ich weiß, ich habe einige Worte ausgelassen, zu denen kommen wir in ein paar Minuten. Aber was uns Paulus sagt, ist, Christus hat uns als Kirche gereinigt, um uns als seine perfekte Braut zu präsentieren. Er hat sich selbst hingegeben und dann reinigt er uns. Und das tut er, damit er uns so hat, wie er uns haben will. wie wir sein sollen. Die perfekte, heilige, gereinigte Braut. Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Ebenso wie Christus sollen wir unsere Frauen lieben. Wir sollen uns um sie kümmern, wie wir uns um uns selbst kümmern. Es geht jetzt nicht um die morgendliche Badezimmerroutine, weil das wäre ein schlechtes Beispiel. Aber lasst mich das mit einer taktischen Frage klären. Wollt ihr eine ausgeglichene und entspannte Frau haben? Wollt ihr eine Frau haben, die voller Freude ist? Wollt ihr eine Frau haben, die für euch schön ist? Dann tut was dafür. Das passiert nicht von alleine. Christus will, dass seine Gemeinde perfekt und heilig ist, tadellos, ohne irgendeinen Fehler. Und deshalb tut er, was nötig ist. Christus hat sich hingegeben, damit er die Gemeinde heilige, und er reinigt sie durch sein Wort und seinen Geist täglich, wöchentlich, wenn wir zusammenkommen, damit wir eines Tages so vor ihm stehen, wie er uns jetzt schon sieht. Perfekt. Und das ist doch die Realität. Wir sehen unsere Frauen als die perfekte Frau für uns. Und dennoch können wir mehr dafür tun, dass sie dorthin kommt, wo wir sie gerne haben wollten, auf jedem Level. Und das bringt uns letzten Endes zu der dritten Anwendung, die uns Paulus gibt. Wir sollen unsere Frauen heiligen, sagt Paulus. So wie Christus seine Gemeinde heiligt, so sollen wir unsere Frauen lieben und heiligen. Christus hat alle Sünden von uns genommen und befähigt uns durch seinen Geist täglich, dass wir der Sünde mehr und mehr sterben und der Gerechtigkeit mehr und mehr leben. Und das ist das, was wir Männer mit unseren Frauen tun sollen. Natürlich, wir können ihre Sünden nicht tragen, wir können ihre Sünden nicht ans Kreuz bringen. Das hat Christus schon vollbracht. Und wir können sie auch nicht heiliger machen, das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Aber wir können sie motivieren, wir können sie unterstützen, wir können ihnen die Zeit geben, die sie zu ihrem Bibelstudium brauchen, wir können die Kinder abnehmen, damit sie Zeit fürs Gebet haben, und wir können uns die Mühe machen, ihnen das Wort Gottes zu erklären, wo sie Schwierigkeiten haben. Seht ihr, die Frau hat eine Aufgabe, die ist herausfordernd an sich, dem Mann unterordnen. Und wir Männer haben eine Aufgabe, die ist nicht weniger herausfordernd, weil Christus uns die Verantwortung für unsere Frauen gegeben hat. Und beide Aufgaben, so herausfordernd die auch sind, müssen wir tun, egal ob der andere Ehepartner seine Aufgabe erfüllt. Es heißt nicht, ordnet euch unter, wenn euch die Männer lieben, sondern es heißt, ordnet euch Männern unter. Und es heißt auch nicht, liebt eure Frauen, wenn sie sich unterordnen, sondern liebt eure Frauen. Einfach so. Nicht an eine Bedingung geknüpft. Aber lasst uns zum Schluss noch einen letzten Punkt betrachten, der dritte Punkt. Wir hatten Unterordnung, Liebe und als drittes Einheit. Hier in Vers 30 fängt Paulus an, alles zusammenzubringen und uns die Begründung zu geben. Er sagt, denn wir sind Glieder eines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Bis zu unserem Abschnitt ging es im Epheserbrief um die Gemeinde. Das wunderbare Kapitel 4 über die Einheit der Gemeinde. Und jetzt kommt Paulus zurück zur Gemeinde. Und er sagt, wir gehören alle zum Leib Christi. Wir sind alle von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und wenn ihr dieses Jahr das Ziel habt, in einem Jahr durch die Bibel zu lesen und in 1. Mose angefangen habt, dann müssten euch diese Worte bekannt vorkommen. Es ist ein Zitat aus dem Gedicht, das Adam schreibt, als er Eva zum ersten Mal sieht. Und natürlich spricht Paulus hier von einer geistlichen Wahrheit. Wir sind durch den Geist mit Christus verbunden und wir haben heute Morgen die wunderbare Predigt über die Einheit mit Christus, das Verbundensein mit Christus gehört. Und Paulus benutzt hier Verse aus einem anderen Kontext, um das zu verdeutlichen. Mose sagt in 1. Mose 2, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und Paulus sagt eine wunderbare Wahrheit des Evangeliums. Wir als Gemeinde sind eine so wunderbare Braut Christi, wie Eva für Adam war. Wir sind eine Einheit. Christus und seine Braut sind unzertrennlich. Adam hat geschlafen und er wacht auf und er sieht seine Frau und er beginnt zu singen. Vor lauter Freude und Liebe für seine Frau. Und das ist das Bild auf Christus und seine Kirche. Und Paulus nimmt gleich die nächsten Verse aus 1. Mose und sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Mann und Frau sind eine Einheit, sagt Paulus, sagt das Wort Gottes. Ein Fleisch. Sie sind so sehr eins, dass man sie gar nicht mehr trennen kann. Eine neue Einheit. Der Mann verlässt sein Elternhaus, Vater und Mutter, um mit seiner Frau eine neue Familie, ein neues Elternhaus zu gründen, eine neue Einheit zu bilden. Er wird seiner Frau anhangen, lesen wir in 1. Mose. Keiner mag Muttersöhnchen. Keiner mag Mit-40er, die sich doch von ihrer Mutter die Wäsche waschen lassen und das Essen kochen lassen. Es fehlt was, wenn ein Mann es nicht schafft, selbstständig zu werden. Ein Mann braucht eine Frau, mit der er zusammen eine neue Einheit bildet. Und wir könnten darüber eigene Predigten halten und ganze Bibelstunden, Wochen füllen. Aber Paulus zitiert diesen Vers eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Die Wahrheit stimmt, die Einheit zwischen Mann und Frau muss Paulus hier nicht diskutieren, weil die ist in 1. Mose festgelegt. Aber er sagt uns, dass es ein großes Geheimnis ist und er sagt, dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus spricht von einem Geheimnis und das ist nichts Mystisches, was nur eingeweihte Leute erfahren können. Das ist eine Wahrheit, die im Alten Testament da war, aber nicht so offensichtlich, wie sie jetzt im Neuen Testament ist. Mit dem Kommen Jesu Christi und mit seinem Werk am Kreuz und seiner Auferstehung ist absolut deutlich geworden, was eigentlich mit diesen Versen gemeint ist, die wir dort lesen. Die Einheit zwischen Mann und Frau in der Ehe zeigt die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Und es gibt zwischen Menschen keine intimere Beziehung als die Ehe. Keine intensivere Beziehung als die Ehe. Und es gibt keine intimere und keine intensivere Beziehung als die zwischen Christus und seiner geheiligten, erlösten Braut. Christus liebt die Kirche so sehr. Wenn wir Männer unsere Frauen lieben, zeigen wir diese Wahrheit. Und wenn die Frauen sich ihren Männern unterordnen, zeigen sie die andere Seite dieser Beziehung, nämlich die Liebe der Gemeinde zu Christus, die gerne ihrem Bräutigam dient. Deshalb lasst uns zum Schluss über Anwendung nachdenken. Was können wir damit in die kommende Woche mitnehmen? Und das Erste, was ich euch sagen kann, ist, das ist kein guter Tipp, es ist nicht ein Es wäre gut, wenn wir so leben würden, aber wir schaffen es ja eh nicht. So wie wir unsere Ehen leben, so verkündigen wir das Evangelium. Wir können es uns nicht leisten, ein schwaches, schlechtes Evangelium zu verkünden. Und wir können es uns nicht leisten, schwache, schlechte Ehen zu leben. Wir können es uns nicht leisten, das Evangelium mit den Ideologien dieser Welt zu vermischen oder mit Methoden dieser Welt zu vermischen, um es abzuschwächen. Und so können wir es auch nicht uns leisten, unsere Ehe nach den Maßstäben dieser Welt und den Ideologien dieser Welt zu leben. Das ist nicht das, wozu Gott die Ehe geschaffen hat. Die zweite Anwendung, die wir mitnehmen können, ist, die Ehe wird immer angegriffen sein. Wenn die Ehe dieses wunderbare Bild auf das Evangelium ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass in der ganzen Welt die Ehe attackiert wird. Unsere Erzväter Abraham, Isaak und Jakob haben schon gezweifelt, sind schon gefallen, haben gekämpft und haben versagt teilweise in ihren Ehen. Der große vorbildliche König David hat am Ende ein Harem. Der große weise Salomo ist an der Ehe gescheitert, weil er sie nicht halten konnte. Wir müssen für die Ehe kämpfen, wir alle. Wir alle. Vielleicht bist du nicht verheiratet. Vielleicht willst du im Moment gar nicht heiraten. Und vielleicht bist du zu jung, um zu heiraten. Aber wir alle müssen an den Ehen, die wir haben, arbeiten. Kinder, ihr dürft eure Eltern unterstützen. Ihnen das Leben nicht schwerer machen als nötig. Die Singles können die Ehen unterstützen, babysitten, freie Zeit gönnen. Die dritte Anwendung, die wir mitnehmen können, ist eine ganz praktische tatsächlich. Liebe Ehepaare, setzt euch hin und besprecht, was ihr gerade gehört habt. Nehmt euch die Zeit, darüber nachzudenken, wie diese Wahrheit in eurer Ehe aussehen kann. Und zögert es nicht heraus, steckt eure Kinder heute Abend ins Bett und setzt euch hin und redet darüber. Nehmt euch regelmäßig Zeit, darüber zu leben, wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt und helfen könnt. Und dann eine letzte Anwendung. Mein Tipp in jedem Ehevorbereitungsseminar, in jedem Ehekrisengespräch, was ich führe: Genießt eure Zeit zu zweit. Es gibt einen Grund, warum ihr euch ineinander verliebt habt. Es gibt Dinge, die ihr gerne zusammen tut. Macht das. Besorgt euch Babysitter. Bringt eure Kinder zu euren Großeltern, zu ihren Großeltern, was auch immer. Aber nutzt Zeit zu zweit. Sucht Zeit zu zweit, genießt einander, genießt das Leben zusammen. Es ist nicht nur Arbeit, es ist nicht nur Mühsal. Gott hat uns die Ehe auch gegeben, damit wir einander haben. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Vater, es ist die wunderbarste Wahrheit, die wir jemals über die Ehe lesen können, dass sie ein Bild ist auf Christus und seine Gemeinde. Herr, dass so sehr wie Christus uns geliebt hat, wir Männer unsere Frauen lieben sollen und so sehr wie die Gemeinde Christus liebt, die Frauen ihre Männer lieben sollen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns die Ehe gegeben hast als ein wunderbares Bild und eine wunderbare Gemeinschaft. Und Herr, deshalb beten wir heute Abend besonders, dass du die Ehe schützt. Herr, wir sehen in unserem Land Verfall. Familien verfallen, immer weniger Leute heiraten, immer mehr Ehen werden geschieden. Und Herr, wir bitten, dass du uns vor diesem Übel bewahrst. Hilf uns, uns gut um unsere Ehepartner zu sorgen und ihnen zu dienen und ein gutes Zeugnis für dein Evangelium zu sein. So beten wir in Jesu Namen. Amen.